an diese Wortzeilen erinnert. Freude herrscht. Es ist schon fast eine Legende, diese kurze Sequenz. Freude herrscht. Kannst du heute Morgen auch von ganzem Herzen ausrufen, Freude herrscht? Ich wünsche es dir. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Wer ist heute Morgen aufgestanden und hat gejubelt? Yes, super, es ist Sonntag und ich darf in die Kirche gehen. Wer hat sich gefreut über das schöne Wetter? Wer freut sich besonders auf etwas in den nächsten Tagen, das auf ihn zukommt? Vielleicht gibt es auch etwas, wo man sagt, ja, super, sehr cool. Und wer freut sich jetzt hier zu sein? Ja, doch ein paar Hände. Freude ist etwas, das in unserem Leben das uns sehr gut tut und was wir in unserem Leben sehr schätzen. Und wir teilen es auch gerne miteinander, mit Freunden, mit Bekannten. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du auf Social Media unterwegs. Und WhatsApp zählt auch. WhatsApp geht auch unter Social Media. Und dort kann man so Stories machen oder Videobilder hochladen. Und meistens sind es Sachen, die wir hochladen, die uns selbst Freude machen. Ist ja logisch. Irgendwie ist es nicht ermutigend, wenn ich am Morgen aufstehe, den Status reinmache auf WhatsApp. Ja, heute Morgen schon wieder mit dem falschen Bein aufgestanden. Dann ist es so, naja. Besser nichts gesagt. Aber es sind Sachen, die uns Freude machen, die wir gerne auch teilen. Also wenn ich einen Status mache, dann ist es vielfach über etwas, das ich staune oder Freude habe. Oder beim Skifahren oder Wandern oder etwas weitergeben möchte. Das ermutigend ist. Und vielleicht sitzt du aber jetzt auch da und dir ist es nicht gerade darum, einen so einen Freudenstatus machen zu können. Und du sagst, ja, schön und gut, ich bin aber nicht gerade in diesen Umständen, in dieser Situation, wo ich mich freuen kann. Besteht aber die Möglichkeit, dass wir uns freuen können, Freude haben können, auch wenn unsere Umstände nicht so rosig sind. Wir wollen heute und in den nächsten zwei Sonntagen uns mit diesem Thema Freude auseinandersetzen. Freut euch, das ist so die Überschrift über die Gottesdienste. Und wir werden uns auf die Suche begeben, wo wir in die Bibel schauen und uns fragen, was lehrt uns die Bibel über Freude. Ein Spoiler, so etwas vorneweg. Menschen, die sich als Christen bezeichnen, Jesus nachfolgen, die haben allen Grund, sich zu freuen. Und das, was Christen glauben, ist die froh machende Botschaft für jeden Menschen. Und die Freude, die Gott uns verheißt, ist eine Freude, die dann herrscht oder auch dann herrscht, wenn wir mit Ängsten, mit Zweifeln, mit Verunsicherheiten und mit Leiden zu kämpfen haben. Tönt gegensätzlich, ist aber so. Und was das genau heißt, genau dem, werden wir jetzt und in den nächsten zwei Wochen auf die Spur gehen. Ein bekannter Bibelvers, wenn es um Freude geht, lesen wir in Nehemia 8. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wow, das ist eine starke Ansage. Wir werden uns heute in dieser Region der Bibel aufhalten. Wir schauen genauer hin, wie es zu dieser Aussage damals gekommen ist. Und was sie für uns heute bedeutet. Die Aussage in Nehemia 8, Vers 10 wurde circa vor 2450 Jahren in Jerusalem gemacht. Dort wurde das Weltreich der Babylonier, wurde von den Medern und Persern erobert. Und unter den neuen Königen konnten alle die verschleppten Völker, die zuvor erobert wurden, konnten wieder in ihre Heimat zurückkehren. So eine Art, ein bisschen wieder selbst regieren, aber nur ein bisschen, der große König, der war noch da bei den Medern und Persern. Und so siedelten sich auch die Israeliten nach und nach wieder in Jerusalem und in der Umgebung an. Bekannte Namen, die uns dabei begegnen, sind Zerubabel, sind Esra und Nehemia. Gemeinsam und über Jahrzehnte trieben sie den Wiederaufbau und die Wiederansiedlung in Juda gemeinsam voran. Doch die Umstände, mit denen die Israeliten dazumals klarkommen mussten, waren super schlecht. Die Stadtmauer war kaputt, zerstört. Viele Häuser waren kaputt, verbrannt, zerstört. Die Umgebung von Jerusalem, die Herrscher dazumals, die waren nicht sonderlich gut zu sprechen auf die Israeliten, die jetzt wieder zurückkommen. Und trotzdem gelang es ihnen, den Tempel und einige Jahrzehnte später auch die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und mit diesen Erfolgen im Rücken kamen sie dann als ganzes Volk in Jerusalem zusammen. Tief in der Tradition verankert war, dass man alle 7 Jahre das Gesetz dem ganzen Volk vorgelesen hatte. Also das Gesetz, die ersten 5 Bücher Mose, die wir heute in unserer Bibel haben. Und genau das machten sie nun. Sie kamen zusammen mit dem Wunsch, mehr von Gott zu erfahren. Und jetzt sind wir bei Nehemia, beim Kapitel 8 angekommen. Und hier gipfeln sich Ereignisse hin zu dieser Aussage, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra ließ daraus vor. Das ganze Volk, es wollte mehr von Gott erfahren. Das ganze Volk kam zusammen. Dieser Ausdruck, das ganze Volk, das kommt in diesen 12 Versen, kommt das, glaube ich, 12 Mal vor. 9 Mal kommt es vor und 3 Mal wird es so im Allgemeinen auch gebraucht. Also es kommt sehr, sehr oft in diesen Versen vor. Das ganze Volk, das Volk Israel, das macht gemeinsam. Und das zeigt uns, dass dazumal nicht jeder sein eigenes Süppchen kochte. Ja, ich mach mal das und ich mach mal das, ich mach mal das. Sie sahen sich als Einheit vor Gott. Das ganze Volk kam zusammen, wollte mehr von Gott erfahren. Alle Bewohner der Stadt und der Umgebung, die ganze Bevölkerung, die nun wieder im Land lebte, kam zusammen und wollte sich von Gott ansprechen lassen. Das, was wir auch vorhin gehört haben. Ja, rede Gott, dein Knecht hört, wo Samuel auch im Alten Testament gebetet hat. Und sie feierten einen Mega-Gottesdienst. Diesen Text, den Susan vorhin gelesen hat, Nehemia 8, Vers 1 bis 12, das ist die Beschreibung eines Riesengottesdienstes. Da geht es ab. Von klein bis groß waren alle beieinander. Und der Herzschlag jedes Einzelnen war mehr von Gott erfahren. Was ist dein Herzschlag heute Morgen? Anders gefragt, stimmt's, dass wir eigentlich Großes von Gott erwarten? Stimmt's, dass wir uns wünschen, dass mehr und mehr Menschen Jesus als ihren Erlöser annehmen können? Stimmt's, dass wir uns auch Unbeschwertheit wünschen, frei von Sorgen und Ängsten? Stimmt's, dass wir mehr von Gott sehen möchten in unserem Leben, in unserem Umfeld? Und gehen wir auch mit diesen Gedanken in den Gottesdienst? Oder ist der Gottesdienst einfach eine lästige Tradition? Wenn wir den Gottesdienst als etwas sehen, wie wir auch im Lobpreis vorhin gehört haben, wir steigen in diese Anbetung Gottes mit ein. Das ist nicht einfach eine lästige Tradition. Da lädt uns Gott in seine Gegenwart ein. Als Gemeinde, als Einheit, als ganzes Volk. Und es fängt damit an, dass jeder Einzelne und wir zusammen uns hinstellen mit dem Wunsch, mehr von Gott zu erfahren und ihm Raum in unserem Leben geben. Ich denke, Erweckung passiert dort. Erweckung ist ein großes Wort. Erweckung passiert dort, wo Menschen sich in Einheit versammeln, gemeinsam Jesus Christus als Zentrum haben von ihrem Leben und offen sind für Gottes Reden. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie es bei den ersten Christen war. Apostelgeschichte 2, Vers 42 und dann ab 46. Was das Leben der Christen prägte, damals vor 2000 Jahren, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in großem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Was ist da der Unterschied zu Nehemia 8? Ich sehe nicht viel Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen heute und damals? Ich sehe einiges, was ich anders mache, was wir anders machen. Anfangswoche spielten meine Gedanken verrückt. Ich wachte am Morgen auf und meine Gedanken machten dort weiter, wo sie am Sonntagnachmittag und Abend aufgehört hatten. Und es war für mich so, ja, der Montagmorgen war für mich nicht so etwas Erfreuliches. Einige würden jetzt sagen, ja, ein normaler Montag halt. Was ich machte, war dann, ich legte mein Handy auf die Seite und las einfach, schlug die Bibel auf und las einfach Seite für Seite. Gab Raum an Gott in meinem Leben. Raum, nicht an anderes zu denken, sondern bei Gott zu sein. Und ich durfte dabei entdecken, dass Gott mir Ruhe gab, dass er mir begegnete, dass er zu mir sprach, dass ich etwas Neues über ihn lernen und entdecken durfte. Und ich kann dir das gerne noch genauer erzählen in einem persönlichen Gespräch. Aber es ist diese Zeit mit Gott, sich auf ihn ausrichten, einfach ihn reden lassen, das hat meinen Fokus verändert in dieser Situation. Unsere Grundhaltung, denke ich, unsere Grundhaltung, wie wir durch unseren Alltag gehen, ist so entscheidend, ist so wichtig. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass das, was die ersten Christen in Apostelgeschichte 2 oder auch in Nehemia 8, was wir in Nehemia 8 lesen, das beschränkte sich nicht nur auf Montag, auf Sonntagmorgen 9 bis 11 Uhr. Es war die volle Hingabe an Gott, Tag für Tag. Und in einer Einheit mit Glaubensgeschwistern unterwegs zu sein, nach dem Willen Gottes zu leben. So wie wir auch in Römer 12 das lesen können, ihr dürft es mal nachlesen, unser Leben soll ein einziger Gottesdienst sein. In Nehemia 8 lesen wir dann weiter, das Volk angesprochen wurde und es kehrte um. Das Gesetz wurde vorgelesen und aus den ersten 5 Büchern Mose und dort steht die Leviten. Wir haben vorhin die Namen gehört, danke vielmals Susanne fürs Vorlesen. Und die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und aus dieser Grundhaltung heraus, mehr von Gott hören zu wollen und sich von ihm ansprechen zu wollen, entstand etwas Großartiges. Das ganze Volk verstand und ließ sich korrigieren. Sie kehrten um zu Gott. Wenn wir uns entscheiden, Gott zu uns sprechen zu lassen, dann ist dies nicht immer so ein Wellnessprogramm. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, 12 bis 13 steht, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wie müssen wir das verstehen? Gott redet zu uns durch die Bibel, seinem Wort. Und die Bibel ist sehr unverblümt. Sie spricht Sachen an, die angesprochen werden müssen. Machen wir ein Beispiel, das uns alle betrifft, denke ich. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir nicht Gott sind. Im Alten Testament, die 10 Gebote, dort steht das ganz klar, unter anderem, ja, Gott allein, der uns geschaffen hat, der alles geschaffen hat, er allein ist Gott. Alles gehört ihm. Wir Menschen meinen aber, dass wir Gott sind. Wir möchten doch über alles selber herrschen. Wir möchten über alles selbst bestimmen. Wer schreibt mir vor, wie ich zu leben habe? Wir wollen alles im Griff haben. Haben wir es im Griff? Nein. Wir haben es nicht im Griff. Zum Beispiel schaffen wir es nicht mal in den eigenen 4 Wänden so Frieden zu halten. Und wir wollen den Weltfrieden aufstellen. Wir wollen keinen Gott, sondern wir wollen selbst Gott sein. Ganz praktisch, wer hat die Erlaubnis, dir zu sagen, dass du in den Gottesdienst gehst oder die Bibel liest? oder an den Gebetsabenden teilnimmst oder den Zehnten ins Reich Gottes investierst. Deine Agenda, dein Tagesgefühl, hat das die Erlaubnis? Wenn wir aber Gott an die erste Stelle setzen in unserem Leben, so sind wir uns bewusst, dass wir alles, unsere Zeit, unser Leben, unsere Sachen zu Hause, alles haben wir von Gott erhalten. Steht es ihm dann nicht auch zu, unser Bestes zurückzuerhalten? Und hier setzt die Bibel ganz oft an. Was sind meine, was sind deine, was sind unsere Prioritäten? An was hältst du dich fest? Wer oder was ist dein Gott in deinem Leben? Dem einen wahren Gott, dem Gott, der sich in der Bibel vorstellt, bleibt aber nichts verborgen. Haben wir in Hebräer 4 gelesen. Und wenn er alles aufdeckt, so kommt meine ganze Schwachheit, meine ganze Sünde, all der Bruch zum Vorschein zwischen mir und diesem einen Gott. All die Momente, in denen ich gesagt habe, ach, ich brauche dich nicht, Gott. Ich will es selber machen. Ich weiß es besser. Und so stehen wir eigentlich seit Adam und Eva in einer Reihe von Menschen, zu denen die Bibel sagt in Römer 3, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Und trotzdem gibt Gott nicht auf. Trotzdem gibt Gott nicht auf. Wir lesen in Hebräer 4 weiter. Weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Amen. So ist es. Amen. Jesus Christus heilt den Bruch zwischen mir und diesem einen wahren Gott. Durch Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Und genau so eine Zusage, die schlussendlich auf Jesus hinweist, hat auch das Volk Israel von Gott bekommen. In 5. Mose 30, Vers 4 bis 6. Dort steht, und wenn du, Gott spricht dort zum Volk Israel, und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, also wenn sie von Gott weglaufen und Gott sie ins Exil schickt und sie getrennt von Gott sind, und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Das Volk Israel hat zur Zeit von Nehemia etwas ganz neu erkannt. Wir und unsere Vorfahren, wir haben uns vor Gott schuldig gemacht. Wir haben uns selbst zu Gott gemacht und lebten deshalb ganz weit verstreut auf der Welt, fern von Gott. Doch in all dem drin, ja in diesem größten Bruch überhaupt, dem Bruch zwischen Gott, der alles geschaffen hat, und seiner Schöpfung, uns Menschen, sogar in diesem Bruch lässt Gott uns nicht allein. Und diese Einsicht und diese Umkehr ganz neu hin zu Gott, auf diese Einsicht und diese Umkehr sagt Nehemia: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was heißt es für uns? Wir werden in den nächsten Minuten so in den Schlussteil gehen. Die Freude, die uns Gott schenkt, sitzt tiefer als bei unseren Gefühlen und unseren Umständen. Wenn die Israeliten nur auf die Umstände geschaut haben oder hätten dazumals und sie sich nur mit sich selbst beschäftigt hätten, dann wäre es nie zu dieser Freude gekommen, die sie schlussendlich erfahren haben. Sie hätten nie neue Kraft getankt. Von woher sollten sie denn neue Kraft getankt haben? Von den Negativschlagzeilen von ihren feindlichen Nachbarstädten? Oder vom Vergleich vom kleinen Tempel, den sie gebaut haben, zu diesem großen Tempel von Salomo, der früher stand? Von den vielleicht noch teilweise kaputten Häusern, die in Jerusalem und Umgebung standen? Oder von der erlebten Vergangenheit, dass sie irgendwo fern von Gott leben mussten? Im Versagen, in der Sündhaftigkeit, in der Begrenztheit und auch in der Ratlosigkeit von uns Menschen begegnet uns Gott. Der Gott, der sich entgegen allen Vor- und Anzeichen treu zu uns stellt. Die Freude, die Gott uns schenkt und schenken will, ist tief verankert in seiner Liebe und in seiner Treue zu uns und in seiner Gnade, die jeden Morgen neu ist. In den Klageliedern steht sogar, dass die Gnade Gottes jeden Morgen neu ist und dass seine Treue groß ist und dass wir auf ihn hoffen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der selbst in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und der alle Schuld auf sich genommen hat, um genau diesen Bruch zwischen uns und Gott zu heilen, genau dieser Gott lädt dich zu ihm an seinen Tisch ein, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Egal wie zerknittert du oder dein Innenleben gerade ist, egal was für angsteinflößende Sachen dir begegnen, egal in welcher Lebenssituation du bist, aber bitte nicht falsch verstehen. Deine Gedanken, du selbst, deine Situation, du bist Gott nicht egal. Aber worauf es ankommt, ist, Gott ist größer als deine Umstände. Gott ist größer als die Situation, in der du bist. Gott ist größer und erhaben über jeglicher Angst, die uns begegnet. Er ist treu und er ist stärker. Und immer wieder entdecken wir in der Bibel genau dieses Prinzip: Gott ist treu und Gott ist größer. Treu und größer als unsere Umstände. Psalm 23: Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinden. Oder Psalm 4 in meiner Übersetzung hier, hat es denn über die Überschrift Abendgebet in großer Bedrängnis. Und im Psalm 4 steht dann, tiefe Freude hast du mir gegeben, sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen, denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Gott ist treu, Gott ist groß, Gott ist für dich. Denk darüber nach. Nimm das in deinen Alltag. Die Freude an Gott ist unsere Stärke. Ich möchte zum Schluss noch einen letzten, ganz kurzen Abstecher ins Neue Testament wagen. Freude, weil Jesus sich zu uns einlädt. In Lukas 19 lesen wir von Zachäus. Zachäus war ein Zolleinnehmer in Jericho. Er wollte Jesus unbedingt sehen und lief voraus auf einen Baum, dass er Jesus von oben sieht, weil er klein war. Und Jesus kam an diesem Baum vorbei, hielt an, schaute Zachäus an und sagte, ich muss bei dir heute zu Gast sein, in deinem Haus. Jesus lädt sich bei diesem Zöllner, bei diesem Zachäus, bei dieser unbeliebten Person in dieser Zeit ein zum Essen. Zachäus nahm diese Bitte von Jesus voller Freude an. Und er änderte sein Leben. Er betrog nicht mehr und er brachte das in Ordnung, was er in der Vergangenheit falsch machte. Jesus lädt sich auch bei dir zum Essen ein. Und das ist immer von Neuem ein Riesenfreudentag. Wenn wir in der Beziehung mit Jesus leben, an ihn glauben, so sind wir dazu angehalten, ja, man kann schon fast sagen, wir sind dazu berufen, zu feiern. Heute ist ein Freudentag, denn heute ist Sonntag. Heute ist der Tag des Herrn. Seine Treue gilt auch heute. Morgen ist auch wieder ein Freudentag, denn seine Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen. Um es mit den Worten vom Anfang zu sagen, Freude herrscht, denn Jesus lädt sich zu uns ein. Ich möchte beten. Jesus, danke vielmals. Ladest du dich zu uns ein? Danke, dir ist Lob, Ehranbetung und Dank. Wir wollen auf das schauen, was du für uns da hast, deine Treue, wo jeden Tag neu ist, deine Gnade, die jeden Morgen neu ist. Du bist gross. Du bist der Erlöser von dieser Welt. Du hast alles da. Und wir dürfen Freude haben, weil wir auf dich schauen. Weil wir erkennen, immer mehr erkennen dürfen, wer du bist. Mit dir Gemeinschaft haben. Und du bist grösser als unsere Umstände. Jesus, ich danke dir, dass du der grosse, überwältigende, wahre, eine Gott bist. Und dass du dich zu uns einlatsch. Es ist ein Freudentag, wo wir dürfen Freude haben, weil wir Beziehung zu dir dürfen haben. Amen.